Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
212, geht ja gut los. 2012, schön. Das ist ja unser Jahr, ist ein spannendes Jahr. Und zwar nicht nur, weil die Welt laut Maya-Kalender untergehen wird. Nein, auch die Venus kommt vorbei. Sie schiebt sich vor die Sonnenscheibe. Ein sogenannter Venus-Transit findet nur sehr, sehr selten statt und hat große Bedeutung. Für wen und warum, das erklärt uns jetzt die Historikerin und Autorin Gudrun Bucher. Sie hat das Buch Die abenteuerliche Erforschung des Venus-Transits geschrieben. Schönen guten Morgen, Frau Bucher.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bucher. Ich weiß, wie ein Ford-Transit aussieht. Wie sieht ein Venus-Transit aus?
Ein Venus-Transit ist sehr viel unscheinbarer. Der sieht aus wie ein kleiner Leberfleck oder Schönheitsfleck auf der Sonne.
Wie klein muss man sich das vorstellen? So Robert De Niro und sein Schönheitsfleck?
Also, ja, richtig. So ein kleiner, winziger Tupfen, der also wirklich nur einen Bruchteil der Sonne verdunkelt.
Komisch, ne? Du denkst bei Schönheitsfleck an Robert De Niro, ich an Cindy Crawford, egal. Ah, also das stimmt. Heißt, es ist ganz anders, als wenn zum Beispiel sich jetzt der Mond vor die Sonnenscheibe schiebt, weil dann ist ja quasi Finsternis, also dunkel auf der Erde. Und das passiert bei der Venus nicht, das heißt, man kann es nur sehen, wenn man in die Sonne starrt, oder wie?
Also man kann es nur sehen, wenn man in die Sonne starrt, das sollte man natürlich nur mit einer Schutzbrille tun. Man kann es aber gerade so ohne Vergrößerungsglas noch sehen.
Mhm.
Und das, was passiert, ist im Prinzip das Gleiche wie bei einer Sonnenfinsternis. Nur weil die Venus sehr viel weiter weg ist als der Mond, erscheint sie eben so klein.
Wann hat denn welcher Mensch mit sehr guten Augen oder einem Teleskop dieses Phänomen das erste Mal entdeckt?
Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Das ist vorausberechnet worden für das Jahr 1631. Johannes Kepler hat diese Berechnungen angestellt. Das war eigentlich sehr aufregend. Der Nachteil war, dass dieser Venustransit in Europa in der Nacht stattgefunden hat und man den natürlich nicht sehen konnte.
Okay, wusste der vorher, dass das an einem bestimmten Datum auch in der Nacht kommt oder hat er das ganze Jahr irgendwie in die Sonne geguckt?
Nee, der wusste das vorher, dass das an einem bestimmten Datum kommt. Das hat er berechnet. Und dazu brauchte es eben die drei Keplerschen Gesetze über die Planetenbahnen und. Und dann war Kepler der Meinung, dass der nächste Transit erst im 18. Jahrhundert stattfinden würde. Und da war ein junger Engländer, Jeremiah Horrocks, der hat nochmal diese Berechnungen nachvollzogen und hat festgestellt, 1639 gibt es ja auch noch einen.
Und hat das gestimmt?
Das hat gestimmt.
Weil Kepler kennt ja jeder, aber diesen Horrocks, von dem habe ich noch nie gehört. Hat der denn eine schlechte PR-Abteilung?
Nee, der ist sehr jung gestorben, bevor er noch hätte weiterforschen können. Wenn er länger gelebt hätte, wäre der mindestens genauso berühmt wie Kepler.
So, das heißt, also eine Sache fällt uns auf, Frau Bucher. Einerseits ist so ein Venustransit total selten, aber dann kommt er immer zweimal knapp hintereinander. Warum?
Ja, das liegt daran, dass zu einem Transit kommt es nur, wenn die Venus genau zwischen Erde und Sonne steht. Jetzt laufen die Venus und die Erde aber nicht in parallel liegenden Bahnen, sondern die sind gegeneinander geneigt. Das heißt, in den meisten Fällen wandert die Venus knapp ober- oder unterhalb der Sonne vorbei.
Mhm.
Und eben durch diese Neigung und dadurch, dass eben diese Bahnen auch nicht ganz genau gleich sind, also die Erdbahn ist ein bisschen elliptischer als die Venusbahn, kommt es eben nur zu diesen seltenen Transiten. Mhm. Und dann eben zweimal im Abstand von 8 Jahren. Dann kommt eine Pause von 105,5 Jahren. Dann wieder 2 im Abstand von 8. Und die nächste Pause sind 121,5 Jahre, sodass der ganze Zyklus 243 Jahre beträgt.
Jetzt haben wir ganz wissenschaftlich darüber geredet. Auch Kepler war ja ein, sagen wir mal, sehr aufgeklärter Mann. Gibt es trotzdem Menschen, die beim Anblick oder auch beim bloßen Wissen, es gibt Schönheitsflecken und merkwürdige Transite, in esoterische Angstzustände verfallen?
Eher nicht, weil man diesen Venustransit eben nicht zufällig sieht, sondern man muss sich wirklich hinsetzen und beobachten und genau gucken. Es hat auch keine Auswirkungen auf der Erde. Man nimmt es also nicht wahr als Verdunkelung oder sowas. Sodass das da eigentlich keine große Rolle spielt und dann eben auch zu selten stattfindet.
Dann nehme ich jetzt meine Alufolienpyramide wieder vom Kopf und bedanke mich artig bei der Historikerin und Autorin Gudrun Bucher. Sie erklärte uns, was denn passiert, wenn sich die Venus vor die Sonnenscheibe schiebt. Vielen Dank, Frau Bucher.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.
Lass die Pyramide lieber wieder auf. Wenn die Schibi-Schibo-Scheiben fliegen, dann hast du einen kleinen Schutz auf dem Kopf.
Okay, Shocking Blue mit Venus, womit sonst?
2 auf 1.
Wenn Sie zufällig die Lust überkommt, so um die Fastennacht rum in der Dunkelheit durch das schöne Münstertal zu wandern, dann könnte es durchaus passieren, dass Sie in der Ferne kleine Lichter aufflammen sehen, die rasch durch den Nachthimmel gleiten. Das sind in dem Fall mal keine Außerirdischen, sondern kleine brennende Holzscheiben, die die Münsterländer in die Luft fliegen lassen. Das Ganze nennt sich aufgepasst, Shibishibo. Ich hätte gedacht, das kommt eher aus Afrika oder so. Ach so, oh, Shibishibo, wäre auch möglich, ja. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt Norbert Hinderle. Er ist erster Vorsitzender der Bergfreunde Münster, des Bergfreunde Münstertal e.V.s. Guten Morgen, Herr Hinderle.
Hallo, Hinderle.
Guten Morgen.
Hinderle, warum wirft man brennende Scheiben durch den Abendhimmel? Ist das ein Sport?
Nein, das ist kein Sport. Das ist ein Brauch, den gibt's noch im schwäbischen alemannischen Teil, in Oberösterreich und im schweizerischen Kultur- und Sprachzentrum, also wo noch Deutsch gesprochen wird in der Schweiz. Ja. Und das ist schon Tradition. Diese Tradition beruht sich sogar, beurkundet, soweit ich das weiß, sogar im Jahr 1090.
Mhm.
Dort wurde am 21. März im Jahr 1090 ein Nebengebäude des Klosters Lorsch, das ist in der südhessischen Kreis Bergstraße, durch eine geschlagene brennende Scheibe ein Nebengebäude in Brand gesetzt. Also da weiß man schon, dass dort schon Leute waren, die das Ding hier irgendwelche Scheiben dann geschlagen
das,
haben.
Das war aber ein Unfall, das war kein Anschlag, ja?
Nein, das war ein Unfall.
Okay.
Genau so ist es.
Der Vorgänger des Molotow-Cocktails.
Der Scheibenschlagen selbst beginnt, ist eigentlich der Beginn der Fastenzeit und damit läutet, wird auch das Ende des Karnevals bzw. des Faschings eingeläutet.
Jetzt fällt es mir ganz schwer, mir vorzustellen, was das für eine Symbolik haben soll, so eine brennende Scheibe durch die Luft zu schlagen.
Also die Tradition vom Scheibenschlagen ist einfach die, dass man sagt, es werden glühende Schaulscheiben ins Tal geschlagen, um den Winter zu vertreiben und dessen dunkle und finstere Gestalten.
Okay.
Das ist eigentlich der Hintergrund des Scheibenschlagens.
Da gibt es ja jetzt auch andere Bräuche in anderen Gegenden, wo irgendwie brennende Reifen einen Berg runtergerollt werden oder einfach Osterfeuer angezündet werden.
Ganz genau.
Jetzt erklären Sie mir nochmal ganz kurz, Herr Hinderle, wie stelle ich mir das vor? Wie sieht das aus? Was ist das für eine Scheibe? Wie kommt die in die Luft und wer zündet sie womit an?
Also das ist eine Holzscheibe, eine kleine, ja. Die wird auf einen Stock gesteckt.
Mhm.
Und dann tun die Leute selber, die die Scheibe auch schlagen, die entzünden die sozusagen im Scheibenfeuer. Und dann nehmen die den Stock, weil der Stock muss also im Prinzip schon biegsam sein, ja. Dann wird er immer hin und her geschleudert und zum Abschluss kommt er dann, wenn der Mann oder das Kind das Gefühl hat, das ist gut, ja, dann schlägt er das über ein Brett ins Tal.
Okay, und dann fliegt das. Wie weit fliegen die Dinger so?
Also so, wie soll ich sagen, also von der Zeit her, wir haben ja dieses Jahr die Shibi-Shibo-Meister gekürt, ja. Bei den Kindern waren es zwischen 2 und 11 Sekunden. Bei den Erwachsenen waren es dann schon weitaus mehr. Da waren es also schon bis 28 beziehungsweise 30 Sekunden.
Sie haben gerade eben gesagt, der Mann oder das Kind, aber Frauen dürfen das auch machen?
Natürlich, Frauen dürfen das auch machen.
Gott sei Dank. Entschuldigung. Nein, kein Problem.
Wollte nachfragen. Ganz kurz, also ich meine, wie das 1080 war, kann ich mir vorstellen. Da hat man halt gewartet, bis das Holz brennt. Wie ist es heute? Darf man Brandbeschleuniger verwenden oder wird einfach nur gekugelt?
Wir machen das alles noch natürlich. Ja. Wir bauen dann am Samstagmorgen, ist bei uns dann Treffpunkt und dann wird das Feuer aufgebaut. Sitzt so eine Höhe zwischen 3,5 Meter und 4 Meter, ja. Und dann ist es bei uns so gang und gäbe, dass die Kinder und die Erwachsenen und die Familien sich treffen, ja, im Ort und im Fackelzug nach oben laufen auf dem Berg, weil das muss ja vom Berg her kommen,
mhm,
ja. Und während die dann hochlaufen, wird das Feuer dann von uns entzündet, aber ohne, wie Sie sagen, Brandbeschleuniger, ja, sondern ganz herkömmlich.
Wie bringt man denn den kleinen Kindern bei, dass man Shibishibo zwar machen darf in der Gruppe, aber nicht zu Hause üben darf, wenn die Eltern nicht da sind, das nicht im Wohnzimmer probieren darf und so weiter?
Ich denke, da müssen wir uns auf die Familien verlassen, auf die Eltern, ja, dass die es den Kindern beibringen. Da haben wir leider keinen Einfluss drauf.
So, jetzt erklären Sie mir noch ganz kurz, eine alte, ich sag jetzt mal germanische Tradition, ja, 1080 das erste Mal beurkundet. Woher kommt dieser so japanisch anmutende Name?
Das kommt einfach von der Scheibe her, ja. Shibi, Shibo, das gibt einen Spruch bei uns, ja. Zum Beispiel, da heißt, Shibi, Shibo, wem soll die Scheibe go, ja. Also ist ja eigentlich ein alemannischer Begriff.
Ah, okay.
Ja. Und in diesem mit diesem Spruch sagt man eigentlich einen Vers, ja, oder einen Wunsch, wenn man den Schlag ausführt, sagt man sich einen Wunsch oder einen Vers oder manchmal auch sogar eine Verwünschung, ja.
Hm.
Oder man bestimmt einfach diese Scheibe für eine bestimmte Person zu widmen. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund. Das Shibishibo kommt aus dem Alemannischen. Also es ist herzlich zwar so, wie Sie gesagt haben, japanisch an, ja, ist aber leider nicht japanisch, sondern alemannisch.
An der Stelle sagen wir dann Shibishibum, das Interview ist um und bedanken uns ganz herzlich bei Norbert Hinderle. Er ist der erste Vorsitzende der Bergfreunde Münstertal e.V. Dankeschön.
Vielen Dank, machen Sie es gut.
Am Samstag, den 16.02.2013 ist wieder soweit.
Schreiben wir uns in den Kalender.
Sind wir dabei.
Ja, okay. Mach es gut, Annette. Tschüss.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
2-1.
Es gibt ja Werbung, die kennen alle und alle hassen sie, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wen rufen Sie an, wenn Sie einen Steinschlag in der Scheibe haben?
Ich rufe den Sven an.
Quasi reflexartig, genau. Wahrscheinlich Carglass. Carglass repariert, Carglass tauscht aus und über dieses Nerv-Werbephänomen sprechen wir jetzt mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ist das eigentlich ein Beispiel für besonders schlimme Werbung?
Es ist, glaube ich, eine der Werbung, die meisten Leute wirklich nachhaltig nervt. Und wir kommen ja nicht weg. Wir haben zwar Augenlider im Fernsehen, die können wir die schließen, aber wir haben keine Ohrenlider. Und dementsprechend auch gerade Carglass im Radio sehr stark vertreten. Und wir können ja nicht weghören. Und es bohrt sich richtig in unsere Gehirnwindungen rein, dieser Song Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Sehr erfolgreich dabei.
Du hast jetzt einmal investigativ für uns recherchiert, Markus. Kann denn Carglass irgendwas, was andere Werkstätten nicht können?
Ja, gut Werbung machen. Ansonsten ist es im Grunde genommen das, was alle anderen oder viele andere Werkstätten auch können oder auch andere Anbieter können, nämlich Scheiben reparieren mit einem Kunstharz. Nur, dass uns Carglass zum einen Angst macht in der Werbung und sagt, oh, so ein kleiner Steinschlag.
Krack, könnte, Scheibe gerissen.
Ja, was eigentlich so gar nicht passiert. Und zum anderen uns auch mit Garantien oder Patenten kommt, also patentierte Werkzeuge sind ja deswegen nicht qualitativ besser. Mhm. Oder eben auch so tolle technischen Dinge wie dieser, wie heißt der, HSX58 Harz, ja, auch da verstehen wir ja gar nicht, was das eigentlich ist. Jeder andere Harz tut es wahrscheinlich genauso gut bei den anderen Werkstätten.
Bad Harzburg zum Beispiel.
Boah.
Wenn eine Scheibe reißt, ist ja auch nicht mehr so schlimm seit den, glaube ich, späten 70er Jahren, weil wir haben Verbundglas, ne? Da passiert ja auch nicht so besonders viel. Jetzt ist es so, normalerweise wird in Werbung ja immer, wenn ganz laut geschrien wird, ein billiger Preis versprochen und am Ende ist es dann doch teuer. Mediamarkt und so weiter. Mhm. Bei Carglass heißt es, das ist kostenlos. Ist es wirklich kostenlos?
Also generell für die, die eine Teilkaskoversicherung haben, fällt erst einmal nichts an. Das ist auch der Grund, warum die Versicherungen damit gespielt haben, weil in vielen Teilkaskoverträgen steht dann eher drin, dass ich das Recht auf eine neue Scheibe habe. Und wenn dann jemand kommt und diese Scheibe heile macht und repariert, dann kostet das die Versicherung weniger erst einmal. Und dementsprechend haben wir das gute Gefühl, dass wir hingehen, unsere Scheibe reparieren können. Wir müssen tatsächlich nichts bezahlen, außer Sie stellen fest, dass Sie sagen, oh sorry, wir können diesen Steinschlag nicht reparieren.
Zu gefährlich.
Ist zu gefährlich, ist im Sichtfeld und da müssen wir die Scheibe austauschen.
Wie oft passiert das?
Also wenn man das im Netz so ein bisschen recherchiert, häufiger als man denkt. Mhm. Und auch diese Angabe, dass ein Steinschlag im Sichtfeld wäre oder nicht mehr reparabel wäre, ist so mancher Kfz-Sachverständiger sagt, das würde nicht immer stimmen.
Okay, das heißt also, die Versicherungen waren ursprünglich glücklich, weil Leute, die sonst eine ganze Scheibe ausgetauscht hätten, haben die reparieren lassen. Und dadurch, dass Carglass jetzt ja irgendwie Werbung schaltet, wie wahnsinnig, werden wahrscheinlich total viele Leute auf Steinschläge aufmerksam, die sie früher überhaupt nicht gekratzt hätten, oder?
Ja, und das finden die Versicherungen mittlerweile nicht mehr lustig, weil wir eine unglaubliche Zunahme von diesen Reparaturen haben, die eben manchmal auch gar nicht notwendig wären. Also es gibt auch ganz viele, oder auch vor Carglass, also Carglass gibt es seit 87 in Deutschland, sind ja sehr viele gefahren mit kleinen Steinschlägen, was auch ganz normal ist, dass wir dort auch ganz wirklich mikroskopisch feine Risse haben in der Windschutzscheibe. Und da passiert eigentlich nichts. Und die werden jetzt aber alle repariert, auf Kosten der Versicherung.
Was mich wundert ist, jetzt gibt es doch diese Nervwerbung schon ganz schön lange. Man merkt, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Wieso gibt es keine Mitbewerber, die einfach versuchen, noch lauter und noch öfter zu werben und sich diesen Markt zumindest ein Stückchen weit zu erschließen?
Das ist immer das Problem, dass wenn der erste sich tief verankert hat, ist der zweite sehr, sehr schwer hat.
Gut, aber Pepsi hat sich auch durchgesetzt.
Aber du musst überlegen, also Carglass gibt so ungefähr, es gibt keine richtigen Zahlen, ich habe es auch mal so versucht, so ein bisschen zusammen zu addieren, ich schätze mal 50 bis 60 Millionen Euro Werbeetat im Jahr aus.
In Deutschland oder in Europa? Weil ich habe ja auch in Frankreich den Spot gesehen im Fernsehen.
Genau, die sind
in Carglass Repar, Carglass Replas heißt es da.
Wir reden von Deutschland, allein der Radioetat liegt bei fast 30 Millionen. Das heißt also, dass ich müsste, wenn ich heute mit Carglass konkurrieren möchte, muss ich dieses Geld zumindest haben, sogar eigentlich noch ein bisschen mehr, um mehr Werbung zu machen. Und das haben die wenigsten in der Hand. Deswegen macht es dann mehr Sinn, sich auf andere Gebiete zu konzentrieren. Das, was wir hier sehen, ob es jetzt Pitstop ist, die ja auch durchaus Scheiben machen, aber mal angefangen haben mit Auspuffbremsen und Stoßdämpfer oder ATU. Auch die jetzt haben mal mit Reifen angefangen und sind jetzt in ganz anderen Bereichen vorgedrungen. Also lieber nehme ich mir ein anderes Feld, als mit einem, der so stark ist, zu konkurrieren direkt.
Gut, jetzt hätten wir gerne noch so ein paar Marktlücken in Versicherungspolicen von dir, damit wir uns selbstständig machen können.
Nein, darüber schweige ich.
Markus Bartelt über die Idee und das Konzept mit dem Krack Scheibe gerissen. Mehr zu diesem und anderen Themen und zu ihm finden Sie unter www.marketing.de mit Doppel-K geschrieben. Vielen Dank, Markus, und pass auf deine Windschutzscheibe auf.
Schönen Tag noch.
2-1.
Der erste O-Ton, so nennen wir Radiomenschen das Jahr, den ich in meinem Leben holen durfte, sollte, musste, da hieß es ungefähr folgendermaßen, du, da drüben, das war im Haus des Rundfunks, also im alten SFB, da drüben probt der Hildebrand für Scheibenwischer, geh doch mal rüber und hol ein paar Töne, was die heute Abend machen, und ich war total aufgeregt, weil selbstverständlich Dieter Hildebrand für mich eine absolute Institution war und ist, aber er war dann total freundlich, hat gewartet, bis ich mit dem ungewohnten Aufnahmegerät zurechtkam und meine drei Fragen rausgestammelt hatte. Ich wurde hinterher selbstverständlich, und das ist gut so, rausgeschnitten, aber seine Antworten waren wie immer komisch und erhellend. Fast 30 Jahre lang hat er Scheibenwischer gemacht, und man kann sagen, Scheibenwischer hat das politische Kabarett in Deutschland der breiten Öffentlichkeit schmackhaft gemacht. 23 Jahre war es von und mit Dieter Hildebrand, diese tolle Sendung. Und jetzt sprechen wir aber mit ihm nicht nur über seine Zeit beim Scheibenwischer und nicht nur über Interviews von Radiopraktikanten, sondern auch über sein aktuelles Soloprogramm. Guten Morgen, Herr Hildebrand.
Hallo, Hildebrand.
Guten Morgen.
Hildebrand, gleich in den ersten Jahren Scheibenwischer haben Sie es geschafft, Gesprächsthema in der bayerischen Politik zu werden. Haben Sie sich darüber gefreut oder hat Ihnen das Angst gemacht?
Das war nicht gleich am Anfang so. Zunächst mal war ich Gesprächsthema beim ZDF, weil wir ja beim ZDF 6 Jahre lang eine Sendung hatten, nämlich Notizen aus der Provinz. Und dann sind wir ausgekegelt worden von dem Intendanten, und dann haben wir uns praktisch verabschiedet und haben den Scheibenwischer gemacht. Und da haben wir dann eine Sendung gemacht, in der der ZDF nicht so gut wegkam. Und da hat das ZDF sich ein wenig gewehrt, und da hatten wir den Ärger dort an der richtigen Stelle. Also noch nicht ist der Ärger mit dem bayerischen Rundfunk, mit dem bayerischen Fernsehen, der kam erst viel später.
Ja, war dann aber doch auch besonders heftig. Zumindest war der dann in einer Zeit, die ich auch schon mitbekommen habe.
Das war, ja, das fing schon an mit dem Kanal. Das war 82, 83 mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger. Und da haben wir die Nützlichkeit des Kanalbaus angezweifelt mit Argumenten, mit sehr guten Argumenten und auch mit Zahlen der Leute, die an diesem Unsinn beteiligt waren. Nämlich, das waren alles Minister im bayerischen Kabinett. Und das bayerische Kabinett hat von dieser Sendung keine Ahnung gehabt, wie sich Politiker sehr oft ja überhaupt nicht darum kümmern, wie sie aussehen in der Öffentlichkeit, also was speziell vom Kabarett herkommt. Und da waren sie dann sehr überrascht, dass wir dagegen waren, gegen dieses Bauwerk.
Jetzt hätten Sie ja mit diesem Wissen, wie Politiker in der Öffentlichkeit wirken, hätten Sie sehr gut auch Imageberater für Politiker werden können, sind aber immer Kabarettist geblieben. Warum?
Also um Imageberater zu werden für Politiker müsste ich eigentlich auch erst einen Berater haben. Weil man kommt ja ohne Berater überhaupt nicht mehr aus. Aber ich habe auch keinen Sprecher. Also wenn er einen Berater hat, muss man einen Sprecher haben für den Berater und einen Berater für den Sprecher. Und man geht ja nicht mehr allein herum, wenn man irgendwie Politik machen will oder wenn man Entertainment machen will, hat man ja auch einen Physiotherapeuten, man hat einen Therapeuten, man hat einen Psychologen, einen Psychiater. Das hat man alles, auch als Fußballspieler. Also ich habe das alles nicht, deswegen steige ich da nicht ein, ist mir zu gefährlich.
Das war also nicht Ihr Stab, der Ihnen geraten hat, 2003 mit dem Scheibenwischer aufzuhören. Warum haben Sie aufgehört?
Ich habe also nicht mehr die ersten grauen Haare vor dem Spiegel gesehen, sondern ich war schon weiß. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gut. Jetzt bin ich also da im Moment, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, das habe ich schon vergessen, so alt bin ich. Da habe ich gesagt, ich bin jetzt zum dauernden Anschauen bin ich vielleicht schon ein wenig zu alt.
Und Sie muten das den Leuten aber nach wie vor zu, nämlich auf der Bühne. Warum? Ist Bühne geiler als Fernsehen?
Bühne ist direkter. Ich meine, vor allen Dingen können die Bühne hat einen Vorteil. Die Leute kommen, sie wissen noch nicht, was passiert, aber sie sind drin und sie können nicht wieder raus und sie können mich nicht wegswitchen. Verstehen Sie? Nicht wegschalten. Und sie versuchen zwar immer wieder, ich sehe immer wieder Leute, die drücken so. Ne?
Innerliches Zapping.
Wie kriege ich den weg da oben?
Ja. Gibt es noch keine App für, Herr Hildebrand?
Wirklich nicht, bitte?
Da gibt es noch keine App für.
Nein, es ist ein Live. Die Leute, die ein Live-Erlebnis, sagen sie, nachher kommen sie immer, wenn ich die Bücher signiere, und dann sagen sie immer, ich wollte sie irgendwann mal live sehen. Und Frauen sagen sehr oft, sie sehen eigentlich viel besser aus als im Fernsehen.
Das geht runter wie Öl.
Das bedeutet nicht, dass ich gut aussehe, das bedeutet, dass ich nur besser aussehe als im Fernsehen.
Doch, Humor und Intelligenz macht ja beides sexy, Herr Hildebrand. Sie wären wahrscheinlich der sexiest man alive, wenn man in Amerika wüsste, dass man sie auch wählen kann.
Ich muss Ihnen dazu sagen, diese Aussagen,
diesen Aussagen gegenüber immer misstrauisch gewesen und ich bleibe es auch.
Okay, das dürfen Sie machen. Wir haben gesehen, am 6. und 7. Juni sind Sie in den Wühlmäusen wieder zu sehen. Ja. Was muten Sie dem Publikum dazu?
Das, was gerade zumutbar ist, also was unzumutbar ist, das mute ich dem Publikum zu. Und zwar das, was jetzt passiert, was morgen passiert, was gestern passiert ist. Und ich habe natürlich eine Grundlage. Dieses Programm heißt ja, ich kann doch auch nichts dafür. Das ist praktisch eine Redensart, die Sie von allen Seiten hören können. Wenn Sie das Ohr mal aufmachen in der Richtung, hören Sie es täglich 20 Mal. Irgendjemand sagt immer, ich kann doch auch nichts dafür. Aber er liefert nie die Beweise. Meistens kann er was dafür.
Ja, schön.
Ja, und das mache ich auch bei den Wühlmäusen.
So, ich kann ja auch nichts dafür, aber das Interview ist jetzt leider zu Ende. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Dieter Hildebrandt.
Ich weiß, aber trotzdem, es war ein fröhlicher Morgen.
Ich übernehme die Verantwortung für das Ende des Interviews.
Ich danke Ihnen vielmals.
Gibt es sowas noch? Großartig. Also am 6. und 7. Juni in den Wühlmäusen versuchen Sie noch Karten zu kriegen. Vielen Dank, Herr Hildebrandt. Schönen Tag noch. Tschüss.
Vielen Dank auch.
Ciao. Tschüss. Danke. Ciao.
2 auf 1.
Berlin, Gründerstadt des Techno, Geburtsstadt der Love Parade. Gut, das ist jetzt aber auch schon mal 25 Jahre her. Und das Scheibenauflegen hat sich doch ziemlich verändert, denn Scheiben hat keiner mehr und die große, schöne DJ-Familie ist keine mehr.
Ihr seid alle eine Familie, hatte Motte immer gesagt.
Ne? Gewesen, muss man heute ranhängen. Über die alternde Szene sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen, der eigentlich im Herzen und auch am Wochenende selbst unter dem Pseudonym Wachtmeister Hübner und als Teil der Soul Pistols an den Plattentellern steht. Guten Tag, Thomas.
Guten Hübner. Tag.
Entschuldigung, müssen wir zusammensetzen hier haben, ne?
Also Thomas Hübner wird natürlich nicht alt.
Nee,
das wollen wir an der Stelle mal sagen.
Ach, aber
die ganzen
nett.
Anderen DJs schon. Ist die DJ-Szene für Leute, die jetzt jeden Abend zu Hause sitzen wegen der vielen Kinder, überhaupt noch eine Szene oder sind das alles Individualisten?
Ich glaube eher, es sind in der Zwischenzeit alles Individualisten.
Einzelkämpfer.
Man muss so ein bisschen sehen, irgendwie jeder einzeln für sich so war, wo man bleibt im Laufe der Jahre. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie noch eine große Familie ist. Ich jedenfalls fühle mich nicht als Teil einer Familie.
Wo man bleibt, heißt imagemäßig, kohlemäßig?
Ja, letzten Endes beides so ein bisschen. Klar, imagemäßig irgendwie, ob du schaffst, dir einen Namen zu machen in irgendeiner Art und Weise, wenigstens in der Stadt oder vielleicht auch international. Es gibt ja auch nach wie vor noch große DJs, die international arbeiten. Und na klar, wo du bleibst mit deiner Kohle. Also ob du schaffst, irgendwie davon zu leben oder nicht. Und wenn du nicht schaffst, davon zu leben, was ja doch durchaus die meisten sind, wovon lebst du dann?
Na klar. Ja, wovon leben die denn dann, die guten alten Plattenreiter aus den noch viel besseren alten Zeiten?
Na, da gibt's so unterschiedliche. Also manche irgendwie, ich glaube, es gibt einfach welche, die sind wieder in den Job zurückgegangen, den sie vorher mal hatten, sind jetzt Verkäufer oder sonst was. Dann gibt es wieder welche, die haben Plattenläden aufgemacht und ganz große haben sich als Produzenten verdingt. Irgendwie kennt man ja auch.
Jetzt,
ohne Ende.
Jetzt bist du ja nicht Vollzeit-DJ.
Es gibt
aber viele und ich stelle mir das immer so vor, wenn man Anfang 20 ist und man sagt, ich leg da auf und ich leg da auf, dann ist es gar nicht so wichtig, ob man da viel für verdient oder wenig. Man kriegt umsonst zu trinken, lernt eine Menge nette Frauen kennen, hat einen tollen Ruf und so. 20 Jahre später, wenn man vielleicht ein oder zwei Kinder durchbringen muss und nachts vielleicht auch mal schlafen möchte, dann ist das Leben ganz schön verfuscht, oder?
Ja, kommt drauf an, wie man das eigene Leben sich selbst gestaltet, glaube ich irgendwie. Also man kann es als verfuscht bezeichnen irgendwie, wenn man irgendwie am Wochenende jeden Tag, also jeden Wochenendtag irgendwie unterwegs ist nachts und dann im Prinzip von der Familie, die man gegründet hat, irgendwie nicht allzu viel hat. Aber dafür hat man ja vielleicht unter der Woche was irgendwie. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie gestaltet man sich das so?
Kennst du Leute mit DJ-Depressionen?
Nee.
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 Ah ja.
DJ-Depression ist mir
haben jetzt wir jetzt
mal
gerade völlig, neu erfunden, das Wort.
Sie, neu.
Meine Damen und Herren, mit der DJ-Depression leihen. Und nein, das ist nicht die Depression, die Sie haben, wenn der verdammt nochmal nicht den Song spielen will, den Sie
wünschen. Ja, die kennen wir ja alle.
Vater Abraham und die Schlümpfe oder so. Dann rufen Sie uns gerne mal an. Wäre interessant, mal mit einem Betroffenen zu sprechen. Jetzt mal Spaß beiseite. Das hat sich ja viel verändert. Also heutzutage, wenn ich so in die Clubs gucke, dann sehe ich, die kommen nicht mehr mit Plattenkoffern. Die kommen auch nicht mit CD-Koffern. Die schrauben so ein cooles, kleines, silbernes MacBook auf den Stand und dann geht's los. Dann wackeln sie mit dem Kopf und hüpfen selber dahinter rum, wie man es so aus so Videos kennt. Ist es alles noch handwerklich?
Das ist cool. Also ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, wo du auflegst und so ein bisschen natürlich auch irgendwie, wie alt du bist, wie bist du sozusagen groß geworden damit. Also ich lege nach wie vor noch mit Schallplatten auf, durchaus. Renn also mit meinen 2 Plattenkoffern, die durchaus was wiegen, dann ins Café Burger, wo ich irgendwie auflege und pack da meine Platten hin. Und ich habe auch ein MacBook und ich habe auch irgendwie einen kleinen Controller, das ist so ein Hardware-Teil irgendwie, was dann die DJ-Software da irgendwie steuert. Macht das aber zum Beispiel im Kaffeeburger gar nicht, weil das, ich habe da irgendwie Angst. Also ich meine, wenn da jemand mal ein Bier auf eine Platte kippt, okay, das ist jetzt nicht so schön, aber ein Bier auf dem MacBook finde ich jetzt irgendwie wesentlich schlimmer. Also lasse ich das da sein und das mache ich dann eher in Läden irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da hat sich der Laden auch schon so ein bisschen daran orientiert.
Keine Plattenspieler mehr da, ja?
Naja doch, es gibt vielleicht noch welche, die stehen in so einer Ecke, das habe ich auch schon gesehen, die Plattenspieler unterm Fußraum irgendwo, weil oben ist halt alles schön frei irgendwie, weil du brauchst ja eh deinen eigenen Kram und dein eigener Kram heißt irgendwie nicht, du bringst nur deine Platten mit, sondern bringst deine eigene Technik mit. Das passiert schon.
Fuß-DJ wäre nochmal was ganz Originelles.
Kann man sich einen Namen mitmachen.
Gerade in letzter Zeit.
Habe ich aber auch schon mal gesehen. Scratchen mit dem Fuß. Ist kein
Witz. Darüber diskutiert, ob die immer stärker zunehmende Überalterung der Gesellschaft, die Gentrifizierung dazu führt, dass nicht mehr genug Leute weggehen, es nicht mehr genug Venues gibt, also Veranstaltungsorte, wo DJs auflegen können und damit dann auch die Musiker und die DJs letzten Endes zu wenig Geld verdienen können, um überhaupt zu überleben. Was hättest du von der Diskussion?
Würde ich mich nicht dran beteiligen, glaube ich. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es wachsen ständig neue Läden nach, kleine und große. Also so viele wie, ich kriege den Überblick da nicht mehr hin irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass ich Anfang der 90er da noch so ein bisschen Überblick hatte irgendwie. Also es waren meiner Meinung nach, ja, es kann sein, aber es waren auch meiner Meinung nach nicht ganz so viele Läden wie jetzt. Und wie jetzt so blubbern hier und da so kleine Dinger raus und eben auch mal ganz große. Die ganz großen stehen dann gerne mal leer und die kleinen funktionieren ganz gut.
Eingangs hast du es ja gesagt, also es geht so ein bisschen darum, sich einen Namen zu machen und es geht natürlich auch um die Penunse. Klar, man muss ja irgendwie davon leben und sich vielleicht auch was zurücklegen für die Zeiten eben nach dem DJ-Tum, wenn man nicht mehr so viel hört oder keinen Bock mehr hat, hier noch drum zu rennen. Sind es gute Zeiten zum Geldverdienen als DJ im Moment oder schlecht?
Du willst wissen, was er kriegt?
Nee, nicht in Euro, sondern so im Vergleich zu früher.
Schwer zu sagen, finde ich. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wo du auflegst, welche Musikrichtung du auflegst. Also wo heißt Tatsache in welcher Stadt? Also
ja, sagen wir mal Berlin, Musikrichtung. Ja,
Berlin.
Wie heißt es so schön? Die neue Musikrichtung ist ja Blacktro, habe ich gelernt.
Ach, Blacktro, auch sehr hübsch.
Ach so, kennst du noch gar nicht.
Nee,
das spiel ich dir mal was vor.
Ich spiel mir mal was vor in Blacktro.
Jetzt bin ich aber erstmal dran.
Ach so.
Ich habe durch meine Vinylsammlung gescrollt und ich habe hier was rausgesucht von One T Cool T, The Magic Key. Aber vorher möchten wir uns bedanken bei Thomas Hübner, der unter diversen Künstlernamen in der Berliner DJ-Szene kein Unbekannter ist.
Aha.
Danke.
Gerne.
Danke, Thomas.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.